Egal ob Computer, Waschmaschinen oder Plastiktüten. Unsere Kultur ist heutzutage von Wissenschaft und Technik durchdrungen. Und wissenschaftliches Denken prägt auch unsere Art zu argumentieren. Schließlich wird uns in Büchern oder Ausstellungen unsere Fortschrittsgeschichte immer wieder vor Augen geführt. Und das meist in einer linearen Form über die großen und kleinen wissenschaftlichen Entdeckungen. Die Reflexionen der Wissenschaftshistoriker gehen aber über dieses lineare Erzählen einer Geschichte der Entdeckungen hinaus. Wie man am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin an die Geschichte vom Fortschritt in Natur- und Technikwissenschaften herangeht, hat Bettina Mittelstraß erkundet.
Die traditionellen Narrativen der Wissenschaftsgeschichte sind disziplinäre Narrativen. Wie sind wir zur Gegenwart gekommen?
Fragt die Kulturwissenschaftlerin Lorraine Dosten, eine der drei Direktoren am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Begonnen hat die Frage der Wissenschaften nach sich selbst im 17. Jahrhundert.
Für die Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts gab es eine dringende Frage zu beantworten, nämlich wie ist es möglich gewesen, dass wir seit Jahrhunderten die falschen Theorien geglaubt haben? Und das hat die dazu gezwungen, historisch zu reflektieren. Wie ist es möglich, dass die klügsten Leute seit 2 Jahrtausenden fast die falschen Theorien über die Erde, über den Himmel, über Lebewesen geglaubt haben? Die Aufgabe im 18. Jahrhundert war zu erklären, also wir haben große Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber jetzt sind wir auf dem sicheren Weg.
Die Aufarbeitung der Geschichte ihrer Disziplinen, so Hans-Jörg Reinberger, geschäftsführender Direktor am Berliner MPI, regelten im 18. Jahrhundert die führenden Wissenschaftler selbst. Zum Beispiel der wegweisende Botaniker Carl von Linné.
Wenn man eben ins 18. Jahrhundert schaut und sich ein x-beliebiges Buch von Linné etwa nimmt, dann beschäftigen sich eben die ersten Kapitel mit Geschichte der Botanik. Nehmen Sie die Philosophia Botanica und dann setzt sich Linné selber als Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts erstmal mit der Geschichte der Botanik bis zu Linné auseinander, um dann sozusagen sein System vorzuschlagen.
Die sind triumphale Geschichten, das heißt, wir haben eine Geschichte von Fehlern hinter uns und die Wissenschaftsgeschichte ist eine Geschichte, wie wir diese Fehler endlich durch viel Mühe mit heldenhaften Taten beseitigt haben. Diese Art von Narrativ findet man ziemlich selten am Institut.
Am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, das 1994 seine Arbeit aufgenommen hat, wird längst nicht mehr rein chronologisch an der Erfolgsgeschichte der Forschung gearbeitet, wie noch zu Linnés Zeiten.
Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens ist es klar geworden, dass die moderne Wissenschaft eine Wissenschaft von ständigem Wechsel sei. Und dann war die Geschichte wichtig in einem anderen Sinn, nämlich wie kann man sicheres Wissen haben, wenn dieses Wissen sich ständig ändert? Und das war der Anfang von philosophischen Reflexionen wie von Ernst Mach über was bleibt. Bleibt irgendetwas? Was heißt wissenschaftlicher Fortschritt? Und dafür ist die Geschichte unentbehrlich.
Der Rückblick der Berliner Wissenschaftshistoriker auf die große Dynamik, die die Wissenschaften in den vergangenen 250 Jahren entfaltet haben, ist auch heute geleitet von theoretischen, philosophischen Fragen.
Es ist eine Reflexion über was heißt Wissen. Wie wissen wir, was wir wissen? Warum sind wir sicher, dass wir das wissen? Und wie können wir neues Wissen generieren?
Mit diesem Hintergrund will man dann aber vor allem die konkreten historischen Bedingungen und Voraussetzungen für bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse in der Vergangenheit analysieren. So Thomas Sturm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPI für Wissenschaftsgeschichte.
Die Frage ist, die hier gestellt wird, welche konkreten Erkenntnispraktiken, welche Verfahren von Demonstration oder Beweis oder Beobachtung werden dafür gebraucht, um diese Art von mindestens lokalen Fortschritten zu erzwingen? Und das hat zu einer Annäherung mit bestimmten Philosophen geführt. Viele Philosophen haben sich in den letzten vielleicht 1-2 Jahrzehnten stärker darauf eingelassen, die wissenschaftstheoretischen oder kenntnistheoretischen Fragen, die sie beschäftigen, in einem stärkeren historischen Zusammenhang zu sehen. Und das hat diese Art von Zusammenarbeit ermöglicht.
In der Wissenschaftstheorie stellt sich zum Beispiel schon lange die Frage, was denn eigentlich genau eine wissenschaftliche Erklärung ist, sagt die Philosophin Uljana Feest von der Technischen Universität Berlin. Für die Wissenschaftsgeschichte wird das dann interessant, wenn über Erklärungen in den konkreten Zusammenhängen einzelner naturwissenschaftlicher Disziplinen nachgedacht wird.
was ist eine wissenschaftliche Erklärung? Und da gibt es also in der Geschichte der Wissenschaftstheorie bestimmte Antworten darauf, nach denen Erklärungen beispielsweise Argumente sind, die eine bestimmte Form haben müssen. Und dann kann man natürlich fragen, funktionieren denn Erklärungen in den tatsächlichen Wissenschaften wirklich so? Und dann gibt es Leute, die sagen, was sind denn Erklärungen in der Physik? Was sind denn Erklärungen in der Biologie? Was ist denn eigentlich eine biologische Erklärung?
Was mache ich ganz konkret, um ein bestimmtes Problem zu lösen? Ich will wissen, warum eine bestimmte Schlangenart giftig ist. Und unter welchen Bedingungen ist diese Schlange giftig? Und ich formuliere alle möglichen Tests, um dieses herauszufinden. Und diese Tests müssen gar nicht artikuliert werden, obwohl die eine bestimmte Strategie verfolgen.
In den Naturwissenschaften sind es eben diese Tests und der konkrete Aufbau eines Experiments, das Praktische, wie ich zu meinen Beobachtungen komme, wo entschieden wird, was später als Ergebnis Geltung hat. Hier finden sich Kriterien für Begriffe, für wissenschaftliche Erklärung und Erkenntnis. Lorraine Doston.
Aus diesen Praktiken kristallisieren bestimmte Kategorien, wie zum Beispiel Variation. Ich beobachte, dass dasselbe Experiment manchmal unterschiedliche Ergebnisse vorbringt. Warum ist das?
Die Frage nach dem Warum und die Fehlersuche im Experimentalaufbau bestimmen letztlich Begriffe wie Präzision oder Gewissheit und schließlich Objektivität. Das heißt, Begriffe, mit denen heute in den Wissenschaften selbstverständlich gearbeitet wird, entspringen bei genauerer Betrachtung konkreten Umgebungen. Am Beispiel der Lebenswissenschaften lässt sich das veranschaulichen. Von jeher will man hier wissen, was eigentlich unter Leben zu verstehen ist. Und als Wissenschaftler im Experiment noch abgetrennte Froschschenkel mit Strom zur Bewegung anregten, erschien Elektrizität als belebende Kraft. Frankensteins mit Blitzen belebte Monster spiegeln wider, wie sehr diese Vorstellung in der Gesellschaft kursierte. Heute, wo Computertechnik im Experimentalaufbau selbstverständlich ist, erklären wir Leben meist mit Gehirnaktivität. Ein funktionierendes Netzwerk sorgt für ungehinderten Informationsfluss im Körper.
Man wird dann, wenn man sich wirklich die Mühe macht, in die Details gehen, auch feststellen, dass die Ways of Knowledge, die Wege, auf denen wir Wissen gewinnen, integral in das Wissen, das wir über die Natur haben, mit eingehen und sich eben mit unseren Wegen, Wissen zu produzieren, auch das Wissen selber verändert.
Sagt Hans-Jörg Reinberger. Der analytische Blick auf den Zusammenhang von wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und konkreten, historisch greifbaren Praktiken der Forschung dient nicht zuletzt den aktuellen Natur- und Technikwissenschaften bei der Lösung ihrer modernen Probleme, sagt Lorraine Doston.
Wenn man sich nur mit der heutigen Wissenschaft beschäftigt, weiß man nie, woher die Probleme gekommen sind. Warum diese Probleme, warum diese Fragestellung statt anderen? Man weiß auch nicht, warum man die Werkzeuge hat, die man hat, und was die Alternativen sind.